als der italienische Bildhauer und Allround-Künstler Michelangelo einmal in die Werkstatt eines befreundeten Künstlers kam. Da waren einige Arbeiter gerade dabei, einen riesigen Marmorblock aus der Werkstatt zu tragen. Und Michelangelo fragte, wo wollt ihr denn damit hin? Und dann sagten sie, der kommt auf den Schuttplatz, das ist unbrauchbares Material. Und dann sah sich Michelangelo den genau an, ging dann rein zu seinem Freund, verhandelte mit ihm und kam wieder zurück und sagte zu den Arbeitern, bringt ihn in meine Werkstatt. Und dann hat Michelangelo viele, viele Stunden an diesem Marmorblock verbracht. Und als er fertig war, hatte er eine der größten Kunstwerke, vielleicht das größte Kunstwerk der Bildhauereikunst überhaupt, aus diesem Marmorblock gemacht. Die Davidstatue, 15 Meter hoch. Gewaltig. Unbrauchbares Material. Aber es kommt darauf an, wer es in seine Hände bekommt. Darauf kommt's an. Wir sind von Natur aus auch unbrauchbares Material für Gott. Aber es kommt alles darauf an, dass er uns in seine Hände bekommt. Dann kann und wird er daraus etwas machen, was ihn ehrt, was ihn verherrlicht, was wirklich etwas nützt. Und darum geht es in diesen Tagen, darum ging es in der vergangenen Woche und heute Morgen, dass Menschen in die Hände des lebendigen Gottes kommen und er wirklich etwas aus ihnen machen kann. Dazu haben wir aufgerufen. Wir wollten nicht in diese Gemeinde rufen, wir wollten nicht in eine Organisation rufen. Wir wollten zu Jesus Christus hinrufen. Das ist unser Anliegen. Und ich möchte heute Morgen noch einmal diesen neuen Anfang ein wenig skizzieren. Wir haben darüber gesprochen an jedem der Abende. Ich möchte es an 5 Bibelstellen zeigen. Man kann einem Menschen mit 5 Bibelstellen den Weg zu Jesus Christus zeigen. Und die unter uns, die diesen Weg schon gefunden haben, für sie ist es auch wichtig, vielleicht diese 5 Bibelstellen sich einzuprägen. Damit kann man einem Menschen den Weg zu Jesus zeigen. Und die erste dieser Stelle ist uns allen bekannt, das Evangelium im Evangelium hat sie Martin Luther genannt, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Auf dass alle, die sich ihm anvertrauen, ihr Leben in seine Hände geben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ob es Indianer sind im Amazonasgebiet oder ein Mensch in Pfullingen, der sich ihm anvertraut. Aber bevor das ein Mensch machen kann, muss er die Liebe Gottes erkennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Diese Welt, diese schmutzige Welt, die sich abgewandt hat, die aus allen Wunden blutet, diese Welt hat Gott geliebt. Und diese Welt heißt, Gott hat jeden Menschen geliebt. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Ich habe noch nie einen ungeliebten Zuhörer gehabt, auch in dieser Woche nicht. Selbst wenn Menschen ihnen nicht viel Liebe entgegengebracht haben und wenn es die eigenen Eltern nicht vermocht haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dich und mich, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Wo finden wir in dieser Welt die Liebe Gottes? In dieser Welt der Napalmbomben und der Katastrophen, wo finden wir diese Liebe Gottes? Am Kreuz von Golgatha. Das ist das leuchtende Fanal. Da hat Gott ein für allemal bewiesen, wie sehr er diese Welt, jeden einzelnen der fast 6 Milliarden Menschen liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hast du das erkannt? Hast du das für dich ganz persönlich erkannt? So sehr hat Gott mich geliebt. Und wenn ich der Einzige gewesen wäre auf dieser Erde, der getrennt von ihm dahinging, dann wäre Jesus auch für mich gekommen. Für mich alleine hätte er sein Blut vergossen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16. Eine zweite Wahrheit, die wir erkennen müssen, um unser Leben in Gottes Hände geben zu können, ist etwas schwerer. Denn in Römer 3, Vers 23 steht, Römer 3, 23, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder, getrennt von Gott. Und sie haben nicht mehr die Herrlichkeit, die sie vor ihm haben sollten. Alle ohne Ausnahme Sünder. Jetzt sagst du, wie ist das möglich? Kein Unterschied. Ist da kein Unterschied zwischen einer anständigen Pfullinger Frau oder Bürger und zwischen einem Verbrecher in einem Gefängnis? Soll da kein Unterschied sein? Nun, in Menschenaugen mag da ein großer Unterschied sein, aber in Gottes Augen nicht. Warum? Schaut, die Erde ist Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Ein Sonnenstrahl braucht 8 Minuten, um uns zu erreichen. Da macht es keinen Unterschied mehr, ob ein Mensch auf dem Mount Everest steht oder hier in Reutlingen, Pfullingen. Das macht auf die Entfernung keinen Unterschied mehr. Und wir Menschen sind so weit von Gott entfernt in unserer Sünde. Da macht das keinen prinzipiellen Unterschied mehr. Höchstens einen ganz minimalen, graduellen Unterschied, aber keinen prinzipiellen. Es ist kein Unterschied. Wir sind alle Sünder, getrennt von Gott und haben nicht mehr die Herrlichkeit, die wir vor ihm haben sollten. Kein Unterschied. Wir sind Sünder. Hast du das für dich persönlich erkannt? Hast du das angenommen? Hast du diese Wahrheit bejaht und durchbuchstabiert und gesagt, ja, ich bin auch ein von Gott getrennter Sünder. Ich kann vor ihm nicht bestehen. Wenn mein Leben zu Ende ist, dann bin ich unter seinem Gericht. Es ist eine schwere Wahrheit. Aber ohne diese Wahrheit kann keiner gerettet werden. Es wird keinen im Himmel geben, der nicht diese Wahrheit für sich persönlich angenommen hat. Römer 3, 23. Kein Unterschied. Alle ohne Ausnahme Sünder. Und nun das Evangelium, die dritte Stelle. 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, der Sünde überhaupt nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Jesus kannte Sünde nicht. Sie war ihm fremd. Er hat die Gebote Gottes hundertprozentig erfüllt und bewahrt und gehalten. Und sogar seine Feinde konnten ihm keine Sünde nachweisen. Schaut mal, Menschen, die es gut meinen, wie viel Versagen sehen die schon an uns? Und gar Feinde, wie nehmen die einen unter die Lupe? Und Jesus stand vor seinen Feinden und konnte sagen, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie mussten verstummen. Er hatte keine. In der Heiligen Schrift gibt es ein ganz breites Zeugnis dafür, dass Jesus Christus ohne Sünde war. Aus vielen, vielen verschiedenen Quellen wird das bezeugt. Sogar Ungläubige mussten das bekennen. Sogar ein Pilatus, der vor den Menschen stand und sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Jesus war ohne Sünde und darum konnte ihn Gott stellvertretend für uns zur Sünde machen. Er konnte ihn nehmen und alle Schuld der Welt auf ihn werfen und das Gericht über ihn bringen. Und er hat dort die Sünde gerichtet in Jesus. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Schau, hier hat Martin Luther von dem fröhlichen Tausch gesprochen, den ein Mensch machen kann. Der fröhliche Tausch. Er kann zu Jesus Christus kommen und sagen, Herr Jesus, du bist meine Sünde. Ich gebe dir meine Sünde, ich werf sie ganz auf dich. Und ich bin deine Gerechtigkeit. Ich nehme deine Gerechtigkeit, die du dort am Kreuz erworben hast, die nehme ich glaubend für mich. Du darfst wie ein altes Kleid dein gelebtes Leben mit aller Schuld und allem Schmutz ausziehen und das neue Kleid der Gerechtigkeit Jesu anziehen. Die Bibel sagt, zieht an den Herrn Jesus. So werden wir vor Gott gerecht. im Glauben an Jesus Christus, an seine Person, an sein Opfer, an seine Stellvertretung. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, Vers 21. Hast du diesen fröhlichen Tausch vollzogen? Luther sagt an anderer Stelle, zwei Orte hat die Sünde. Entweder sie liegt auf Christus oder sie hängt an deinem Halse und zieht dich ins Verderben. Zwei Orte hat die Sünde. Wo ist deine Sünde? An deinem Hals oder auf Christus? Wirf sie auf ihn. Dort hat Gott sie schon lange gerichtet und er ist bereit, dir zu vergeben. 4. Stelle, Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, denen gab er Vollmacht, denen gab er das Recht, sich Gottes Kinder zu nennen, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Wie viele ihn aber aufnahmen. Gott hat ihn zur Sünde gemacht, das war vor 2000 Jahren. Er ist gestorben unter unserer Schuld, er ist auferstanden, er ist zu Gott gegangen, er hat seinen Heiligen Geist gesandt. Und nun können Menschen ihn aufnehmen. Das geschieht nicht in einer Hostie, nicht auf sakramentalem Weg. Das geschieht ganz persönlich, willentlich, im Gebet. Jesus in sein Herz und Leben aufnehmen und sagen, Herr Jesus, ich will dir gehören und du sollst mir gehören. Wie viele ihn aufnahmen. Hast du das gemacht? Hast du das wirklich getan? Ihn aufgenommen? Die Medizin muss genommen werden, sonst hilft sie nicht. Jesus ist die Medizin gegen die Verlorenheit. Ihn aufnehmen. Und die 5. Stelle, Römer 8, Vers 28, Vers 38, 39. Römer 8 am Schluss. Römer 8, 38, 39. Ich bin gewiss, dass mich nichts auf dieser Welt von der Liebe Gottes scheiden kann. Weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wer ihn aufgenommen hat, der darf auch vom Wort Gottes her die Gewissheit bekommen, zu der Sicherheit gelangen. Er hat mich angenommen, ich gehöre ihm für Zeit und Ewigkeit. Wie sich Rainer eben das Lied gewünscht hat, darum gehöre ich Jesus. Ihm bin ich geweiht, nicht für dieses Leben allein, sondern für die Ewigkeit. 5 Stellen, in denen die Bibel ganz klar den Heilsweg beschreibt. Wenn Menschen das hören, dann tauchen immer wieder zwei Probleme auf. Das eine Problem ist, dass sie einfach nicht bereit sind, sich wirklich als solch verlorene Sünder zu erkennen, als solch unbrauchbares Material für Gott. Dass sie einfach stolz und selbstgerecht sind. Aber es kann auch das andere Problem auftauchen, dass der Teufel dann Menschen von der anderen Seite betrügt und sagt, du bist so schlecht, du bist so unbrauchbar, dich kann ich nicht mehr annehmen. Dich kann ich nicht brauchen. Dich will ich nicht. Dass Menschen von der Seite betrogen werden. Und vielleicht ist auch jemand unter uns diesen Tagen, der das Problem hat, dass er denkt, nein, ich bin so böse, ich habe so viel falsch gemacht, mich kann Gott nicht mehr annehmen. Weißt du, ich habe von einem jungen Mann gehört, der verließ sein Elternhaus, der zog den guten Namen seines Vaters in den Schmutz, der verprasste alles und hat viel falsch gemacht und am Ende saß er im Gefängnis. Jahrelang musste er eine Schuld abbüßen und er kam zur Besinnung und ihm ging das auf, dass er viel, viel falsch gemacht hat und er wollte so gerne zurück zu seinen Eltern, er wollte sie um Verzeihung bitten, aber er dachte, seine Eltern, die werden ihn wohl nicht annehmen, die werden nichts mehr von ihm wissen wollen. Und dann schrieb er ihnen einen Brief und sagte, ich werde an dem und dem Tag entlassen aus der Haft. Und ich komme mit dem Zug und die Bahngleise gingen am Grundstück der Eltern vorbei. Und wenn ihr mich noch annehmen wollt, wenn ihr noch etwas von mir wissen wollt, dann hängt bitte ein weißes Taschentuch in den Baum, der an den Bahngleisen steht. Hängt ein weißes Taschentuch dorthin. Und dann kam der Tag seiner Entlassung und er saß im Zug. Und er fühlte sich hundeelend und er wusste wirklich nicht, ob die Eltern etwas wissen wollen. Und als dann langsam das Grundstück der Eltern in Sicht kam, als dann langsam der Garten an den Gleisen zu sehen war, da hoffte er inständig, das weiße Taschentuch würde im Baum hängen. Und dann sah er schon von Weitem den Baum über und über mit Bettlaken behängt, mit weißen Bettlaken, dass man ihn schon kilometerweit sehen konnte. So sehr hatten die Eltern gewartet auf den verlorenen Sohn, so sehr hatten sie sich gefreut über seinen Brief, dass er wieder zu ihnen kommen wollte, dass er es ja nicht übersehen könnte, nicht ein weißes Taschentüchle, über und über mit Bettlaken vollgehängt der Baum. Du, siehst du die Liebe Gottes, siehst du die Liebe des Vaters? Er hat alles vollgehängt mit weißen Bettlaken, dass du es erkennst, du bist geliebt und du darfst kommen, egal was in deinem Leben war, aber du musst kommen und nicht vorbeifahren an seinem Angebot. Und so möchte ich dich bitten, kehre um zu deinem Vater. Er wartet auf dich schon so lange, wie du lebst, auf diesen Tag, dass du kommst, zurückkommst von deinem verlorenen Leben. Und komm zu ihm im Gebet. Aber es darf nicht das Gebet eines Unentschlossenen sein, wie ich es einmal las, wie jemand gebetet hat. Ich weiß meine Not, aber ich ende sie nicht. Ich weiß meine Schuld, aber ich wende sie nicht. Ich weiß meine Kette, aber ich breche sie nicht. Ich weiß das Wort, aber ich spreche es nicht. Ich weiß den Weg, aber ich gehe ihn nicht. Ich weiß das Licht, aber ich sehe es nicht. Dieses Gebet bringt niemanden in den Himmel. Es ist das Gebet eines Unentschlossenen. Aber du kannst anders beten. Du kannst so beten, wie ich es auch vor 15 Jahren getan habe, als diese Stunde war, in der ich erkannte, ich darf zurückkommen. Ich bin der, von dem ich eben erzählt habe. Ich bin der, der von den Eltern weggelaufen war, der unendlich viel falsch gemacht hatte. Ich saß zwar nicht im Gefängnis, aber verurteilt worden war ich vom Gericht und nur mit Mühe und Not, weil ich noch zu jung war, dem Gefängnis entgangen. Ich war der, der in alles Mögliche reingeraten war, in Paris, in Afrika, in Amsterdam, in Wien, in den verschiedenen Großstädten dieser Welt. Ich war der, der unendlich viel Schuld auf sich geladen hatte. Und dann kam diese Stunde, wo ich auch erkannte, so geht es nicht weiter. Es war bei der Bundeswehr in jener Nacht, in der Silvesternacht 79 auf 80. Ich hatte Dienst dort, ich hatte beim Würfeln verloren und musste Dienst tun mit meinen Soldaten. Ich war Stabsunteroffizier, ich hatte 40 Wehrpflichtige, die in dieser Nacht mit mir zusammen Bereitschaftsdienst hatten. Wir hatten Atombomben zu bewachen. Und dann betranken sich diese jungen Leute sinnlos, wo absolutes Alkoholverbot war. Sie betranken sich. Schon mittags und am Abend, und dann torkelten sie betrunken in der Kaserne, in dem Flur entlang und grölten. Und dann stand ich kurz vor Mitternacht in diesem Kasernengang und sah diese jungen Leute, 19, 20, 21 Jahre alt, und betrinken sich, wo es in ein neues Jahr ging, in ein neues Jahrzehnt. Und das war der Spiegel für mein Leben. Ich hätte es auch getan, wenn ich nicht beim Würfeln verloren hätte, wäre ich mit meinen Freunden und meiner Freundin, die ich damals hatte, meiner Stammkneipe gewesen und wir hätten hoch die Tassen gemacht. Und das war einfach der äußere Auslöser dafür, dass ich umkehren durfte. Ich wollte keinen Tag mehr so weiterleben. Und ich sah den Baum voll weißer Bettlaken. Ich wusste, dass ich zurückkommen darf. Ich wusste, dass ich erwartet werde. Ich wusste, dass ich kommen darf und mein Leben Christus anvertrauen darf. Und das habe ich getan. Ich habe mein Dienstzimmer abgeschlossen, habe das Licht ausgemacht, bin auf die Knie gegangen und habe dort lange gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte keinen Tag mehr so weiterleben wie bisher. Jetzt soll dir mein Leben gehören. Vergib mir meine Schuld. Nimm mich an. Ich will dir gehören. Und das war der Tag, wo er auch mich, unbrauchbares Material, in seine Hände bekommen hat. Und er ist dabei, etwas daraus zu machen, was ihn verherrlichen kann. Solch ein Gebet, solch ein ehrliches Gebet, aufrichtiges Gebet, das kann ein Menschenleben verändern. So darfst du beten. Und wenn du es nicht getan hast, dann darfst du heute Morgen so zu ihm kommen, ganz gewiss. Er wartet darauf. Der Baum ist voller Bettlaken, dass du sie ja nicht übersiehst. In deinem Leben. Aber überschlage die Kosten gut. Gott möchte ganze Bekehrungen, nicht halbe Sache. Er möchte schenken, dass Menschen hier sind in diesen Tagen, die zum ersten Mal oder wieder neu ihr Leben Jesus weihen, indem sie sagen, mein Leben soll jetzt Gott gehören. Meine Zeit, meine Kraft, meine Gaben, mein Geld, aber vor allen Dingen mein Wille soll jetzt Gott gehören. Alles, alles soll ihm geweiht sein. Willst du ein solcher sein, der sich Christus so anvertraut? Mach doch Schluss mit Halbheit. Weißt du, die, die zwischen den Stühlen sitzen, das sind die Elendesten unter der Sonne. Keine Freude mehr an der Welt, aber auch keine Freude in Jesus, die so dazwischen sitzen. Jesus hat gesagt, es gibt einen schmalen Weg und es gibt einen breiten Weg. Von einem goldenen Mittelweg hat er nichts gesagt. Und darum mach eine ganze Sache. Auch du, der du schon einige Zeit in die Kreise gehst, in die Jugendkreise, in Friday Night oder hierher in die Gemeinde. Ihr jungen Leute, macht eine ganze Sache mit Jesus. Er hat auch eine ganze Sache gemacht, dort am Kreuz. Fass den heiligen Entschluss, ihm ganz zu gehören. Mach es fest. Und wenn du das getan hast, dann wird es weitergehen. Neuer Anfang, aber wie geht es weiter? Die Hinwendung zu Gott durch Jesus Christus ist der Anfang. Nun werden weitere Schritte folgen müssen. Eine alte Hebammenweisheit lautet, ist die Geburt klar, ist das Leben halb gewonnen. Und das stimmt auch. Das Neue Testament spricht an vielen Stellen vom Wachsen im Glauben. Petrus schreibt, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Wachsen, wachsen. So wie ein Kind, wenn es geboren ist, viel Milch braucht und später feste Nahrung, damit es wachsen kann, damit es 1,70 Meter oder 80 groß werden kann. So braucht auch ein Christ, ein junges, neugeborenes Christenkind viel gute Nahrung. Wie auf die biologische Geburt das biologische Wachstum folgt, so soll auf die geistliche Geburt das geistliche Wachstum folgen. Aber das geht nicht automatisch. Ein Freund von mir war einmal in den Bedeler Anstalten, Bedel bei Bielefeld. Und da gibt es ja Dinge zu sehen, die man schier nicht fassen kann. Unter anderem war er dort in einer Abteilung, da lagen Menschen in Kinderbetten so groß, wie ich hier zeige, 1 Meter groß, 25 oder 30 Jahre alt. Eine unheimliche Krankheit im Leben dieser Menschen, eine hormonelle Wachstumsstörung, so groß geworden und aufgehört zu wachsen. Erwachsene, das gibt es und das gibt es leider auch im geistlichen Leben. Menschen sind geboren worden, sie haben einen Anfang mit Jesus gemacht und sie haben vielleicht erste Schritte gemacht und dann irgendwann sind sie stehen geblieben und nicht mehr weiter gewachsen. Und das darf dir nicht passieren. Sondern wir sollen wachsen zu dem vollen Maß, zu der Größe, die Gott möchte. Darum möchte ich jetzt im Folgenden noch ein paar ganz praktische Wachstumshilfen nennen, für die unter uns, die vielleicht jetzt neu angefangen haben in diesen Tagen oder die neu beginnen wollen mit dem Herrn Jesus. Wachstumshilfen auf dem Weg mit ihm. Es sind ein paar Hilfen, zusätzliche Hilfen. Das eigentliche Geheimnis des Christentums ist die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die Liebesbeziehung, die Vertrauensbeziehung und die Gehorsamsbeziehung. Wo die fehlt, ist alles Äußere bloß ein einziger Krampf und vielleicht auch nur eine äußere Form. Aber wo diese persönliche Beziehung zu Jesus ist, da gibt es Wachstum. Nun ein paar Hilfen dazu. Sie beginnen alle mit dem Buchstaben G. G wie Gustav. Die erste Wachstumshilfe, kann nicht anders sein, ist Gottes Wort. Jeremia sagt einmal, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es aufnahm. Dein Wort, ich bitte euch, sucht täglich eure Stille mit dem Herrn. Sucht sie täglich, indem ihr sein Wort lest. Es ist hilfreich, wenn man neu anfängt, die Bibel zu lesen, im Neuen Testament zu beginnen. Bitte, nicht bei Mose beginnen, und nicht auch, wie es mein Schwiegervater getan hat, in der Offenbarung beginnen. Man kann zwar die Zeitung mit den Todesanzeigen anfangen, aber die Bibel sollte man nicht unbedingt mit der Offenbarung beginnen. Also bitte im Neuen Testament anfangen, bei den Evangelien und dann erstmal das Neue Testament durchlesen. Und die beste Zeit zum Bibellesen ist einfach morgens, nach dem Aufstehen. Raus aus dem Bett, frisch machen und dann hinsetzen und die Bibel lesen. Das ist kein Gesetz. Das ist kein Gesetz. Aber findest du das gesetzlich, jeden Tag 3 Mahlzeiten zu dir zu nehmen? Findest du das gesetzlich, die Zeitung zu lesen? Findest du das gesetzlich, bestimmte Dinge zu tun, die du ganz selbstverständlich tust? Und soll das gesetzlich sein, jeden Tag das Wort Gottes zu lesen? Die Nahrung für den inwendigen Menschen? Weißt du, da gibt es manche Menschen, die meinen, wenn irgendetwas regelmäßig ist, das ist gesetzlich. Die machen lieber Dinge nach dem Lustprinzip, wenn man Lust hat. Ich sag dir, der Teufel wird schon dafür sorgen, dass du keine Lust hast zum Bibellesen. Der wird sich schon was einfallen lassen. Nicht lesen nach dem Lustprinzip. Weißt du, mit dem Lustprinzip, das sollten wir eigentlich aufräumen. Für mein Lustprinzip ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er hat mir ein neues Lustprinzip gegeben. Habe deine Lust am Herrn. Das ist mein neues Lustprinzip. Und darum nicht nach dem Lustprinzip, sondern nach Disziplin. Christen, die wachsen wollen im Glauben, werden nicht umhin kommen, Disziplin zu lernen. Ein diszipliniertes Jüngerleben zu leben. Disziplin hat ganz viel zu tun mit der Nachfolge Jesu. Gott will durch sein Wort zu uns reden. Wir bekommen Kraft und Wegweisung und Korrektur und Hilfe und Trost. Die Heilige Schrift will Nahrung für unsere Seele werden. Aber es ist nicht leicht, auch in den Jahren an einem fortlaufenden Studium der Heiligen Schrift zu bleiben. Hudson Taylor hat gesagt, als er gefragt wurde, was war für ihn das Schwerste in seinem Missionsdienst in China? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was der Mann dort erlebt hat. Frau verloren, wie oft sie ihm alles angezündet haben dort. Und dann sagt er am Ende, das Schwerste für ihn im Missionsdienst in China war, an einem selbstständigen, fortlaufenden Bibelstudium zu bleiben. Hudson Taylor. Bitte bleibt an einem selbstständigen, fortlaufenden Bibelstudium. Lest die Bibel im Zusammenhang. Lest die biblischen Bücher fortlaufend durch. Nicht hier mal aufschlagen und da. Das kann man in bestimmten Situationen mal tun, aber fortlaufend lesen. Dann wird Wachstum erfolgen, die Nahrung. Wenn Leute mit im Glauben wirklich wachsen wollen, dann müssen sie viel Zeit mit der Bibel verbringen, Gottes Wort. Das zweite G ist das Gebet. Durch Gottes Wort spricht Gott zu uns, durch das Gebet dürfen wir zu ihm sprechen. Auch kein Muss, kein Gesetz, aber Bedürfnis. Ein Ehepaar, das sich liebt, das hat das Bedürfnis der Kommunikation. Und so möchte ich ihm jeden Tag neu danken für meine Errettung, dass er mich angenommen hat, dass ich zu ihm kommen durfte, dass er mir Halt und Sinn geschenkt hat. Und ich darf ihm aber auch kindlich jedes Problem, alle Sorgen, Zweifel, Anfechtungen, ich darf ihm alles sagen, er kennt mich wie kein anderer, er ist mein himmlischer Vater. Ich darf im Gebet zu ihm kommen. Gebet ist das Atmen der Seele. Ich darf für mich persönlich beten, im Kämmerlein, aber ich darf auch mit anderen zusammen beten, in einem kleinen vertrauten Kreis oder in der Gemeinde. Das alles ist wichtig und gut und sollte nicht gering geschätzt werden. Ein drittes G heißt Gehorsam. Jesus sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der ist ein kluger Mann. Hören und tun, Gehorsam. Setze in die Tat um, was du in der Bibel liest. Mach kleine Schritte des Gehorsams. Dann wird Gott dein Leben Stück um Stück nach seinem Willen verändern und es immer mehr brauchbar machen für ihn und seinen Willen. Weißt du, Gott ruft in den Gehorsam des Glaubens, nicht nur in den Glauben allein. Ich konnte früher mit einem Bier- oder Schnapsglas in der Hand an der Theke stehen und meinen ungläubigen Freunden verteidigen die Wahrheit der Bibel. Ich konnte ihnen sagen, doch, die Bibel ist Gottes Wort. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er wird wiederkommen. Das alles habe ich früher auch schon geglaubt, weil ich gläubige Eltern hatte. Das alles habe ich für wahr gehalten. Ich lebte in gewissem Sinn im Glauben, aber ich lebte nicht im Gehorsam des Glaubens. Mein Leben stimmte überhaupt nicht damit überein. Ich war meilenweit weg von Gott. aber ich konnte diese Wahrheiten sogar verteidigen gegenüber Ungläubigen. Ich frage dich heute Morgen, lebst du im Glauben oder lebst du im Gehorsam des Glaubens? Ist es dein Anliegen wirklich, dem Herrn in allen Dingen zu folgen? Wir können das nicht in Perfektion, das brauchen wir auch nicht, aber es soll unser Anliegen sein. Ein viertes G heißt kein Privatchristentum. Es gibt kein Solo-Christentum. Im Neuen Testament wird uns gezeigt, wer sich zu Gott bekehrt und Jesus Christus annimmt, der bekehrt sich auch immer in eine Gemeinde hinein. In die Gemeinde Jesu weltweit, die sich an einem Ort versammelt. Es gibt heute viele Formen von Gemeinden in unserem Land. Es gibt nicht nur eine Gemeinde in Reutlingen oder Pfullingen. Aber es wird darauf ankommen, dass wir unser Nest finden. Jeder Christ braucht eine Gemeinde, um wachsen zu können im Glauben, auch um seine Gaben dort einbringen zu können. Und wenn du auf der Suche bist nach einer Gemeinde, dann prüfe genau, prüfe die Lehre, die dort verkündigt wird, aber prüfe auch das Leben, ob die Leute dahinter stehen. Und prüfe die Verkündigung, ob dort Steine weitergegeben werden oder Brot. Aber bitte mach nicht den Fehler, die perfekte Gemeinde finden zu wollen. Alle Gemeinden auf dieser Erde werden außerhalb des Himmels gebaut. Und darum ist nichts perfekt, auch in den Gemeinden nicht. Suche eine Gemeinde, wo du wirklich weißt, ja, hier sind Menschen, die haben den Herrn lieb und die wollen ihm dienen. Und hier kann ich mich einreihen und mit mich drunter stellen. Ein fünftes G, gehet hin. Gehet hin. Jesus sagt zu seinen Jüngern, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Erzähle anderen davon, welche Bedeutung Jesus für dein Leben gewonnen hat und fang bei denen an, die sich über deine Lebenserneuerung freuen. Geh nicht gleich zu dem schlimmsten Atheisten, den du kennst, wo du dann nach Strich und Faden fertig gemacht wirst. Erzähle erstmal denen, die sich darüber freuen, die vielleicht für dich gebetet haben, dass du zu der Umkehr kommst. Fang bei denen an und dann kannst du auch langsam, wenn du fest geworden bist, deinen Glauben denen gegenüber bekennen, die vielleicht da gar nicht begeistert sind. Aber erzähle davon und lebe so, dass du gefragt wirst. Lebe so, dass andere fragen, was ist mit dir passiert? Manchmal ist es sogar gut, noch gar nicht viel zu sagen, sondern erstmal zu warten, bis wirklich auch das Leben dahinter steht und dann glaubwürdiger Zeugnis geben zu können. Als ich damals in der Silvesternacht Jesus mein Leben anvertraut hatte, da wusste ich, dass ich das auch bei der Bundeswehr in dieser glaubensfeindlichen Umwelt bekennen muss. Gott hat es wunderbar geführt, dass ich danach 6 Wochen lang Urlaub hatte, sogar auf Befehl. Ich hatte meinen ganzen Urlaub vom Vorjahr nicht genommen und auf einmal kam ein Telegramm von der Einheit und dann befahl mir ein Personaloffizier, Block, ich will Sie hier nicht eher sehen, bis Sie Ihren ganzen Urlaub genommen haben. Das hat Gott wunderbar geführt. Ich erkannte das dann erst später. Ich hatte 6 Wochen Zeit. Ich habe in den 6 Wochen das ganze Neue Testament durchgelesen. Ich war wie ein ausgetrockneter Schwamm. Ich wusste, wenn ich zurückkomme am 11. Februar zur Bundeswehr, dann muss ich die Flagge hissen. Dann muss ich die Kreuzesflagge hissen, sonst komme ich unter die Räder, wenn ich nicht von Anfang an klar mich auf die Seite Jesu stelle. Und dann haben viele mitgebetet an diesem Morgen, Montagmorgen, der 11. Februar. Und dann habe ich um 7 Uhr, es war noch dunkel, meinen Zug raustreten lassen. Und ich kannte die ja, ich wusste ja, was das für Kameraden sind. Und dann standen die da und dann habe ich gesagt, Männer, in der Nacht, als ihr euch hier so sinnlos betrunken habt, habe ich mich für ein bewusstes Leben mit Jesus Christus entschieden. Und ich habe gedacht, die wird's umhauen, die flippen aus, ja. Und dann standen die da, mucksmäuschenstill, überhaupt keine Reaktion. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und dann habe ich sie in den Unterrichtsraum einrücken lassen, wie das in der Militärsprache heißt. Und eigentlich wäre ein militärisches Thema dran gewesen. Aber das habe ich nicht übers Herz gebracht. Da habe ich meine erste Evangelisation gehalten, an jenem Morgen in der Kaserne auf dem Fliegerhorst Nörvenich. 2 Stunden lang mein Herz ausgeschüttet, alles, was ich wusste über Sinn und Schuld und Vergebung und Ewigkeit, und ich habe alles, was ich im Herzen hatte, erzählt und weitergegeben. Und die saßen da, ich sehe sie heute noch sitzen. 2 waren besonders schwierige, hartgesottene. Dem einen liefen die Tränen die Wangen runter. Und der andere weckte mich 2 Tage später, Mittwochnacht, in meinem Zimmer und sagte: Du, ich muss mehr hören von dem, was du da erzählt hast. So hat sich der Herr dazugestellt, auch zu diesem Anliegen, mit zitternden Knien ihn doch zu bezeugen. Es muss nicht gleich jeder sich vor 40 Leute stellen, aber fang an, auch wenn du bisher große Nöte damit gehabt hast, bitte den Herrn um Kraft. Er hat gesagt: Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und er wird dir die Kraft geben und du wirst selber Freude bekommen und wirst auch erleben, wie Menschen dadurch angesprochen werden. Menschen ohne Jesus Christus sterben in ihren Sünden. Sie gehen ewig verloren. Und darum brauchen sie das Zeugnis von dem Sünderheiland. Und darum bleib deinen Verwandten, deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Kollegen, deinen Nachbarn das rettende Evangelium nicht schuldig. Sei Schüler, aber sei als Schüler Zeuge Jesu. Sei Hausfrau, aber sei als Hausfrau Zeugin Jesu. Sei Handwerker und Ingenieur und was du bist, aber oder Rentner, aber sei Zeuge Jesu an dem Platz, wo du stehst. Es gibt zu viele in der frommen Gartenlaube, die ihre frommen Däumchen drehen. Gehör du nicht dazu, sondern bekenne den Herrn. So, für die Sonntagsschüler sind jetzt die 5G auf der Liste abgeschlossen, aber ich nenne jetzt noch 3, die braucht ihr nicht aufschreiben. Ich will nur noch erwähnen, gute Literatur ist auch eine ganz wesentliche Wachstumshilfe. Achte darauf, was du liest. Gute Literatur, die das Glaubenswachstum fördert. Nicht unbedingt Krimis und fantasievergiftende Bücher, sondern Bücher, die mir die Bibel lieb machen, die mich in die Bibel hineinführen. Und auch gute Biografien. Frage nach, wo gute Biografien sind. Gute Kassetten, gute Seminare besuchen und alle Möglichkeiten nutzen zu wachsen. Ich bin manchmal so traurig darüber, dass es so wenige Gläubige gibt, die wirklich vorwärts kommen wollen, die wirklich alles nutzen wollen, um zu wachsen im Glauben. So viele, denen es genügt, ihr Status quo. Also gute Literatur. Das 7. G, Gesprächspartner. Jemanden suchen, einen älteren Bruder, eine ältere Schwester, wo du weißt, sie haben den Herrn lieb und sie stehen im Leben mit Jesus und sie sind Vorbilder und sie sind gereift. Such dir einen solchen, mit dem du dich regelmäßig treffen kannst. Das wäre eine ganz große Hilfe, wenn die jungen Gläubigen in der Gemeinde einen solchen erfahrenen Bruder oder Schwester haben, mit dem sie sich regelmäßig treffen können. Vielleicht jede Woche, vielleicht jede 14 Tage, ich weiß es nicht. Und wo du auch Schuld bekennen kannst, wo du auch Sünde aussprechen kannst. Da wird man ganz klein, aber das ist wichtig, einen Gesprächspartner, einen Seelsorger zu haben, um zu wachsen im Glauben. Und das 8. und letzte G, was ich hier nennen will, heißt ganz Hingabe an Jesus. Nachfolge heißt nicht dieses tun oder jenes lassen, sondern eine Liebesbeziehung zu Jesus pflegen. Christen sind Menschen, die wirklich ihr Leben auf den Altar gelegt haben für den Herrn. Wir haben vorhin gehört von den Indianern in Südamerika. Jim Elliot war einer der ersten, der dorthin ging in Ecuador und dort sein Leben gelassen hat unter den Aucas. Und sein Gebet, das er einmal gebetet hat, das hat mich als jungen Christen sehr berührt. Da hat er gebetet: Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Ich wünsche mir kein langes Leben, sondern ein erfülltes, gleich dir, Herr Jesus. Das ist ein Gebet der Hingabe, der ganz Hingabe an den Herrn. Und ihr wisst, wie der Herr dieses Gebet erhört hat. Sein Leben hat eine reiche Frucht gebracht. Sie bringt heute noch Frucht in Ecuador. Und darum wünschte ich mir so, dass am Ende dieser Woche auch viele unter uns ganz neu Freude an Jesus bekommen haben, Freude an ihm, an diesem wunderbaren Herrn, und dass es zur Ganzauslieferung, zur Ganzhingabe unseres Lebens an ihn kommt. Das wäre ganz großartig, wenn Gott das auch schenken würde. Ja, wir sind am Ende dieser Woche angelangt, der Verkündigung in dieser Woche. Ich will damit schließen, dass Billy Graham einmal gesagt hat, Gott wendet 5% seiner Energie auf, um einen Menschen zu Jesus zu ziehen. Aber dann wird er 95% brauchen, um diesen Menschen auf dem Weg der Nachfolge, durch alle Tiefen und Höhen, durch alles Versagen und Aufstehen, hindurchzuführen zu seinem Ziel. Aber verlass dich darauf, Gott hat 100% Energie. Wenn er dich jetzt zu ihm gerufen hat, er hat auch die Kraft, bei ihm ist die Sicherheit, er wird auch zum Ziel führen. Diese Gewissheit, diese Freude dürfen wir in unserem Herzen haben. Ich möchte bitten, dass wir zum Ende dieser Verkündigung aufstehen zusammen und dem Herrn danken. Herr, unser Gott und Vater, wir wollen dir wirklich von ganzem Herzen danken für diese Woche, die wir zusammen hier erleben durften. Wir wollen dir die Ehre geben für das, was du gewirkt hast, an Herzen von Menschen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gerufen hast zu dir, dass du uns gezeigt hast, dass der Baum voller Bettlaken hängt, dass jeder kommen darf. Herr, wenn Menschen unter uns das verstanden haben, wenn du sie zu dir gezogen hast, über die Linie, dann lass sie nun wachsen in dir, lass sie fest werden, lass sie gegründet werden in deiner Liebe, in deiner Treue, in deinem Wort, in deiner Gemeinde, in deinem Dienst. Herr, und Menschen, die schon auf dem Wege waren und sich dir neu hingegeben haben oder es heute Morgen tun möchten, lass es geschehen aus Liebe und Dankbarkeit für das, was du für uns getan hast am Kreuz von Golgatha. Hilf uns, die Prioritäten neu zu setzen und mit ganzer Kraft dir nachzufolgen, mit ganzer Freude und ganzem Ernst, dass auch unser Leben doch brauchbar werden möchte für dich, noch brauchbarer als bisher, dass du dich verherrlichen kannst. O Vater im Himmel, wir danken dir, dass du aber auch den Menschen nachgehst, die dein Wort hier gehört haben und die es nicht angenommen haben. Deine Geduld ist groß. Gib ihnen eine weitere Gelegenheit, umzukehren zu dir. Vater, wir danken dir, dass du keinen vergisst, dass du vom Himmel her jeden siehst. Wir danken dir, dass du das, was ausgesät ist in Schwachheit, auferstehen lassen kannst in Kraft. Amen.